herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie ist's auch. Und das, obwohl sie gerade voll im Fußballfieber ist. Anna Kraft ist die EM-Reporterin von RTL und Magenta. Kaum eine ist so nah dran an den Spielern, riecht förmlich den Schweiß, wenn die vom Platz kommen. Kompetent und voller Kraft nach außen, aber innerlich oftmals am Limit. Denn Anna Kraft kämpft, genau wie Malu Dreyer, die jetzt von ihrem Amt als Ministerpräsident gestern zurückgetreten ist, mit MS, Multipler Sklerose. Was diese Krankheit bedeutet und warum Anna Mut machen will, darüber reden wir. Ich freue mich herzlich. Willkommen. Anna Kraft, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir reden jetzt erstmal über Fußball.
Machen wir das.
Bevor wir über Krankheiten sprechen. Ja. Wahnsinn, gerade die Stimmung. Wie erlebst du diese EM bis jetzt?
Totale EM-Euphorie. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. Ich finde, wir Deutschen können noch ein bisschen draufpacken. Da bin ich tatsächlich ganz ehrlich. Ich bin ja viel in den Stadien unterwegs, darf viele Nationen miterleben. Also gerade was so Serbien und Slowenien hier.
Die Holländer.
Und die Rumänen und die Holländer natürlich, ja, hier in Hamburg auch. Also es war eine Benchmark, allein dieser Fanmarsch zum Stadion hin. Das ist ganz, ganz toll. Und auch wir, finde ich, dürfen einfach stolz auf unsere Mannschaft sein. 2 Siege, fantastisch. Sonntag jetzt das 3. Gruppenspiel. Bislang habe ich tatsächlich noch keine Mannschaft gesehen, die wirklich viel besser ist als wir.
Also du glaubst, wir können es schaffen. Titelfavorit, dein persönlicher?
Ja, also ich sehe uns, also Halbfinale habe ich tatsächlich auch vor dem Turnier tatsächlich schon gesagt. Jetzt lasst uns mal das 3. Spiel abwarten gegen die Schweiz. Das ist ja doch ein anderer Gegner. Wenn wir die Welle surfen, den Flow haben, sehe ich uns im Finale.
Mensch, Anna, welche Spiele hast du bislang schon überhaupt gemacht oder reportiert? Bei welchen warst du live dabei?
Ich bin bei allen deutschen Spielen bislang dabei gewesen. Das sind jetzt 2, aber ich werde, solange die deutsche Mannschaft im Turnier ist, immer mit dabei bleiben, vorher und nachher den Herrschaften auf die Füße treten, die Fragen stellen, die es zu Fragen gibt. Und dann mache ich auch noch ganz viele Schmuckstücke nebenher. Zum Beispiel morgen bin ich hier in Hamburg im Stadion und werde Georgien gegen Tschechien mitmoderieren dürfen. Also das ist ganz toll, dass man auch so andere Nationen dann mal so hautnah erlebt.
Das heißt, mit moderieren, da bist du Field Reporterin, also unten am Feld? Oder
das nennt sich so moderierender Field Reporter, ganz komischer Fachbegriff. Ja, ich bin im Endeffekt Reporter, ja, darf die Coaches, die Funktionäre, die Spieler entweder vorher oder nachher tatsächlich befragen und vorher dann eine kurze Einschätzung unseres Experten dann mitgeben und, ja, dann ins Studio wieder abgeben.
Das und hast du schon alles im Kopf, alle Nummern, alle Namen, was du so fragen willst, oder musst du heute Abend hier in Hamburg noch ein bisschen Hausaufgaben machen?
Ich werde hier heute in Hamburg im Hotel noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Da bin ich tatsächlich ganz ehrlich. Die Tschechen muss ich mir noch ein bisschen draufpacken. Georgien habe ich tatsächlich schon so im Blick. Aber das ist ja mein täglich Brot dann jetzt auch während einer Europameisterschaft. Das muss ich drauf haben, weil da muss man auf alle Eventualitäten muss man vorbereitet sein. Man glaubt immer, man steht da, so in der Mixed Zone heißt das nach dem Spiel, die voll plakatierte Werbewand und dann kommt da halt auch jemand vorbei, den man vielleicht vorher nicht angemeldet hat. Da muss man nochmal schnell, ah ja, okay, das war der Außenverteidiger, stimmt, ich hatte eigentlich den Stürmer bestellt. Aber das sind die Hausaufgaben, die man vorher machen muss.
Ja, das ist das Schöne beim Sport, man weiß nie so ganz genau, wie es läuft und wie es kommt. Und wir wünschen allen natürlich viel Spaß. So Ferien, Schulferienbeginn braucht dich eigentlich noch nicht interessieren. Deine sind ja noch ganz kleine. Wie groß, wie alt?
Tatsächlich ja, ist das jetzt so der letzte Sommer, den wir noch vielleicht ein bisschen rauszögern können. Meine Große kommt dann nämlich in die Schule. Die wird jetzt in diesem Sommer 6 Jahre alt. Die, ja, Kleinste ist 3. Und dann sind wir auch mittendrin in diesen Schulferienwahnsinn.
Und wer passt jetzt auf, wo du so umherreisen musst in der ganzen Republik durch, ja, die EM?
Ja, Mama und Papa sind jetzt während der EM viel unterwegs. Da ist die Oma eingezogen, hat tatsächlich große Koffer gepackt und wird jetzt, solange die deutsche Mannschaft im Turnier ist, ich hoffe bis zum, ja, Ende, bis zum Finale, bei uns im Gästezimmer sich ausbreiten. Die macht das ganz fantastisch, aber ohne diese familiäre Hilfe wäre das nicht möglich.
Ja, weil dein Mann ist nämlich auch Fußballkommentator, Wolf-Christoph Fuß. Von daher habt ihr auch schon mal zusammen moderiert, kommentiert, gearbeitet?
Das ist tatsächlich jetzt das erste Turnier, wo, ja, wir zusammenarbeiten. Also das erste Spiel, also das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft haben wir gegen Schottland zusammen bestritten. Er auf dem Kommentatorenplatz oben im Stadion und ich unten am Rasen. Wir haben jetzt keinen direkten Berührungspunkt, ja, dass wir uns da absprechen oder aneinander übergeben, wie man das ja im Fußballfachjargon so gerne sagt. Aber es ist schon komisch, wenn man irgendwie so seinen Partner so mit ins Büro nimmt. So, hä, was mache ich hier eigentlich? Ich war irgendwie angespannter als sonst, weil ich, ja, das irgendwie eklig fand. Jetzt ist jetzt auch noch dein Freund hier mit dem Haus. Fand ich irgendwie komisch, aber irgendwie auch schön. Also wir sehen uns am Sonntag dann tatsächlich auch endlich mal wieder zum deutschen Spiel, weil wir uns tatsächlich gerade nur über WhatsApp und Telefon irgendwie hören.
Das ist bei Schauspieler-Ehepartner oder so auch, weil wir oftmals Schauspieler hier sitzen, haben die dann zusammen spielen. Ich finde das auch mal ganz komisch. Kann ich auch verstehen.
Kann ich auch verstehen. Also irgendwie.
Ja, Horst Rubesch, das Kopfball-Ungeheuer, der auch ungeheuer erfolgreich ist mit den Fußballfrauen und ungeheuer nett sein soll. Ja, hast du es auch gehört?
Ich habe es tatsächlich leider auch nur gehört. Ich hätte ihn so gerne mal getroffen, auch gerne mal interviewt. Leider ist es irgendwie nie dazu gekommen, obwohl ich Frauenfußball moderiert habe, als Reporterin verfolgt habe, aber auch die deutsche U21-Mannschaft. Aber leider haben wir es irgendwie nie. Wir haben es nie hinbekommen, also, uns zu treffen, aber ich hörte nur, alle loben ihn, egal ob die Mädels oder die Jungs, sie loben ihn in höchsten Tönen.
Er muss irgendwas drauf haben, er packt sie alle.
Also ja, ich glaube, der hat so ein Spirit.
Irgendwie also so, ne?
Ja, so ein Menschenfänger im positiven Sinne, der alle mit einschließt.
Ja, und er kann auch was, das hilft ja auch immer. Wir müssen gerade so lachen und wir schieben auch jetzt die Krankheit nochmal, weil nämlich du hast gar keinen Hund.
Nee, das ist der Hund von der Freundin.
Der hätte aber gut zu dir gepasst, finde
ja,
ich, dieser Hund.
Ja, ich finde den auch total flauschig.
Vor allem zu deinen Töchtern.
Ja, die finden den Hund ganz toll, deswegen gibt es auch dieses Foto bei Instagram. Aber ich habe tatsächlich keinen Hund. Die Kinder hätten gerne einen, aber Mama und Papa sind leider doch zu viel.
Mal abwarten, ob da nicht doch noch was und wer kommt, wer weiß.
Beschrei es nicht.
Also morgen, haben wir gesagt, ist schon mal aufregend für dich, dann bist du im Einsatz. Bei dem Spiel Georgien gegen Tschechien. Bist du jetzt ein bisschen aufgeregt oder gehst du da so ganz locker hin?
Nee, aufgeregt bin ich nicht. Also ich wäre, glaube ich, nur sehr aufgeregt, wenn ich nicht vorbereitet bin. Aber das habe ich schon so ein bisschen, bin ich das schon ein bisschen angegangen. Und ich habe ja auch noch einen Abend. Also von daher bin ich morgen bestens präpariert.
Überlegst du dir auch Fragen eigentlich vorher? Also du hast ja gerade schon gesagt, Namen muss natürlich gut lernen. Und auch so wahrscheinlich ein paar Anekdoten, dass man auch ein paar Geschichten aus dem Ärmel schütteln kann. Aber auch Fragen, kann man das eigentlich?
Nee, wenn so man live die Probe Stoßrichtung des Spiels. Also jetzt sind es zwei Mannschaften, die brauchen unbedingt Punkte. Also da ist noch nicht so viel in dieser Gruppe F bei denen auf dem Konto. Dann weiß man tatsächlich ja so um die Thematiken und dann erschließen sich die Fragen. Aber ich bin jetzt niemand, der auf seinen, wir haben ja oft so Zettel in der Hand, da steht dann einfach nur die Minuten des Torschützen drauf oder ein Abseitstor oder all solche Dinge, so als kurzer Taktgeber vielleicht, wenn man mal ganz kurz sein Gehirn verloren hat. Aber ich habe jetzt da keine auswendig gelernten Fragen auf meinem Zettel stehen.
Man möchte ja auch Emotionen, ganz viel Gefühl. Ja, ich meine, die kommen gerade vom Spiel, also sind wahrscheinlich total sowieso voller Adrenalin. Und dann steht da direkt ein Reporter, eine Reporterin. Ich kann mir vorstellen, da ist man auch mal noch gar nicht so richtig in der Lage, wirklich was zu sagen. Wie erlebst du das und wie erlebst du die Spieler?
Ja, also und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schade in unserem Beruf. Deswegen habe ich Ilkay Gündoğan eben so angeführt, der unglaublich emotional war in diesem Interview nach dem Tor und nach diesem zweiten gewonnenen Spiel der deutschen Mannschaft, weil der einfach mal Emotionen freien Lauf gelassen hat. Also die sind mittlerweile, das verstehe ich auch natürlich, entweder von den Vereinen oder jetzt seitens des DFB, wenn man lange in diesem Fußballzirkus unterwegs ist, ist man schon so ein bisschen geschult.
Ja, die trainieren da jemand, das ja auch voll,
ja, das finde ich auch total richtig, weil das geht um die Welt jetzt gerade, ne, oder jetzt gerade in Europa geht das dann rum, wenn man eine falsche Aussage tätigt oder eine unglückliche ist, das fällt einem das immer auf die Füße. Aber ja, da gibt es so den einen oder anderen, aus dem kriegt man wirklich sehr wenig Emotionen rausgekitzelt. Manuel Neuer ist ein unglaublich cooler Typ, aber der hat wirklich echt immer, der steht dann da noch vor, lächelt dich freundlich an und der ist immer sehr nah bei sich. Da würde ich mir manchmal wünschen, Mensch, Sie haben doch gewonnen und zu null, das ist total toll. Der ist immer
freuen
sehr
Sie sich
freundlich.
Mal.
Ja, der ist total freundlich und sehr, aber der hat es wirklich sehr, ist dann wirklich sehr zurückhaltend mit seinen Emotionen. Vielleicht ist er auch so ein Typ, so nahe kenne ich ihn jetzt natürlich nicht, dass ich das beurteilen kann. Aber ja, so Emotionen sind das, was wir gerne hören wollen, gerade nach dem Abpfiff. Egal, ob positiv oder negativ.
Bei Schauspielern ist ja so, dass die 10 Minuten, nachdem sie von der Bühne kommen, erstmal als unzurechnungsfähig tatsächlich gelten.
Ist das so?
Ja, ist so. Und wenn die dann irgendwie eine Äußerung machen oder vielleicht sich in Ton vergreifen, wird das erstmal noch entschuldigt. Weil man sagt, die sind so voll gepumpt, die können jetzt noch gar nicht.
Jeder beim Fußball, geht
beim
das
Fußball
nicht.
Muss es eigentlich genauso
das
sein.
Das ist sofort, da ist Abpfiff. Nein, eben dann, das soll eben genauso sein, dass, weil ich stehe auf dem Feld, es wird abgepfiffen, muss man sich vorstellen, wird die Werbewanne schon reingeschoben, ich habe das Mikro schon in der Hand, stehe schon auf dem Rasen und der soll bitte sofort kommen. Also gefühlt nur einmal durchatmen und zack, halte ich mein Mikro hin und will hören, was ihm gerade durch den Kopf geht.
Ja, so sollte es sein. Aber weißt du vorher, wer zu dir kommt oder wen du kriegst? Oder ist es jedes Mal Glück und Zufall? Oder macht der DFB, sagt er vorher, wenn, dann kriegst du heute den?
Nee, also jetzt ist die UEFA ist da quasi derjenige, der das an den Verband, also an das Land so weitergibt. Ich habe natürlich gern den Torschützen, jetzt Manuel Neuer. Es war der alte Neuer, den wir jetzt endlich wieder gesehen haben nach dieser langen Verletzungspause. Den wollte ich gerne haben, endlich mal wieder ein 0-0-Spiel. Dann gebe ich das vor, aber es kann auch wer anders kommen. Also der ein oder andere ist schon von meinen Wunschkandidaten damit dabei, aber das kann manchmal auch Lotterie sein.
Wo sitzt du denn während des Spiels? Also du bist ja vor dem Spiel kann man dich sehen und auch danach direkt. Aber wo bist du während des Spiels?
Also ich bin eigentlich die Verlängerung der Deutschen Bank, muss
also
man sich
diese
vorstellen.
Ersatzbank.
Die Ersatzbank, ja, genau. Und da ist dann irgendwo sind dann so Klappstühlchen aufgestellt und da dürfen wir dann Platz nehmen. Die Field Reporter sind ja nicht so viele. Ich bin dann quasi immer für Deutschland da, für die deutsch sprechenden Spieler und dann das gegnerische Land hat auch ein Plätzchen und so sitzen wir dann quasi da und verfolgen das Spiel richtig cool. Also schöneren Arbeitsplatz gibt es nicht. Muss man mal aufpassen, dass man nicht abgeschossen wird. An der Seitenauslinie, da sitze ich.
Darfst du dich freuen, weil als Journalisten versuchen wir immer sehr neutral zu sein, aber darfst du, falls die Kamera dann mal zufällig die Weltkamera auf dir ist, so richtig so mitjubeln?
Also klar, muss ich ja in meinem Job. Ne? Ich muss Neutralität wahren, aber ich bin in diesem Land geboren und ich halte mit der deutschen Nationalmannschaft, muss ich natürlich in dem Moment, wo ich on air bin, muss ich das zurückhalten. Und auch wenn ich im Weltbild sitze und ich weiß, da sind über 30 Kameras, die dieses Spiel abbilden, dann muss ich mich natürlich zurückhalten. Aber als das erste Tor dann im ersten Spiel gefallen ist, war ich auch ganz kurz. Und dann habe ich so, ah nein, das sollte ich ja jetzt auch eigentlich besser nicht machen, weil sonst würde ich eher so jubeln, wenn ich jetzt privat gucken würde auf meinem Sofa. Kurz zusammengezuckt. Man hat es auch so ein bisschen gesehen tatsächlich. So, ah, aber die Kamera hat zum Glück schnell umgeschwenkt, weil ich bin ja nicht der Star. Sondern da ging es natürlich direkt aufs erste Tor. Deswegen, ich bin da auch noch in einem Übungsprozess. Ruhig, Kontenance, innerlich freuen. Ja, genau. Aber ich, das, ja.
Wenn du da direkt Ersatzbank links außen sitzt, ist ja Julian Nagelsmann auch ganz in deiner Nähe. Wie ist denn der so als Interviewpartner? Wie erlebst du den?
Den habe ich tatsächlich jetzt bislang selten gesprochen, weil meine Position direkt diejenige ist, die Spieler nach dem Feld zu haben. Sehr aufgeräumt.
Der tigert ja auch mal so rum, dass man denkt,
ganz toller Typ. Und da lustige Anekdote, als ich, bevor ich zum ZDF gekommen bin, gab es tatsächlich ein Casting. Und das Lustige war, mein Gesprächspartner da war Julian Nagelsmann. Und da war er noch kein Bundesliga-Trainer. Er hatte da auch wie so ein Casting als Fußballexperte. Und es ist mal lustig, wenn wir uns dann sehen, muss ich mal drüber schmunzeln. Das ist jetzt schon so lange Jahre her. Wahnsinn. Dass wir damals so die Neulinge waren, ich noch nicht so lange im Fernsehgeschäft und er noch nicht mal Bundesliga-Trainer. Und jetzt treffen wir uns plötzlich in solchen Momenten dann wieder. Das ist lustig.
Ach toll. Und vor allem, du hast jetzt ja noch ein paar Spiele to go, bis wir dich dann im Finale hoffentlich
das
sehen.
Das müssen wir, ne?
Bis dahin musst du noch meine Turnschuhe in Gold dir besorgen, ne? Ist ja klar.
Stimmt.
Haben wir schon drüber gesprochen. Also, ich habe schon zu Beginn der Sendung angesprochen und du hast es selbst ja auch öffentlich gemacht vor ein paar Jahren. Deshalb reden wir drüber ganz offen. Du hast MS, Multiple Sklerose. Das ist eine Krankheit, die plötzlich auftritt und jeden treffen kann. Erstaunlicherweise, diese Zahl habe ich heute erst gelesen, jeden Tag bekommen immerhin 41 Menschen in Deutschland die Diagnose, darunter vor allem junge Frauen. Und was das bedeutet und wie die deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft den Betroffenen Mut macht, das zeigt mal Diana Zweng.
Dreharbeiten für einen aufwendigen Spot über die Schockdiagnose MS. Die Hauptdarstellerin Annika Schreiber war 19, als sie den ersten Schub erlitt. Regisseur Mike Lüdemann war 26. Die anderen Mitwirkenden vor der Kamera sind auch selbst betroffen oder enge Angehörige, allesamt Laiendarsteller. Annika ist eigentlich Notfallsanitäterin. Sie war noch in der Ausbildung, als sich ihr rechter Fuß plötzlich taub anfühlte. Bald erstreckte sich die Taubheit bis zur Hüfte. Ihr Arbeitgeber schickte sie zur Untersuchung. Das Ergebnis niederschmetternd.
Natürlich hört man halt immer von so vielen Ecken, wenn man halt noch nicht sich informiert hat, okay, MS bedeutet eigentlich, ich lande halt wahrscheinlich sofort gefühlt im Rollstuhl. Ne? Ich kann wahrscheinlich meinen Job nicht mehr machen. Ich hatte einfach ganz große Zukunftsängste.
In den Social Spot für die gemeinnützige Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft lässt Mike sein persönliches Schockerlebnis einfließen.
Im Prinzip wurde einmal kurz auf Pause gedrückt. Und eigentlich musste ich alle Bereiche sozusagen nochmal über abklopfen, hinterfragen, kann ich das jetzt noch? Ne? Das Offensichtlichste ist eben sowas mit Kinderplänen. Ne? Also vererbe ich MS, kann ich Kinder kriegen? Was ist mit Reisen? Ne? Also was ist mit Medikation? Kann ich jetzt einfach noch an alle Ecken der Welt irgendwie reisen, was immer mein Ziel war?
MS ist keine Erbkrankheit, sondern eine Autoimmunerkrankung, die sich im Zentralnervensystem abspielt. An den Nervenbahnen, die Nervenzellen miteinander verbinden. Körpereigene Abwehrzellen zerstören die Isolierschicht der Nerven. Dadurch ist die Kommunikation zwischen den Zellen unterbrochen. Je nachdem, wo es passiert, kommt es zu unterschiedlichen neurologischen Ausfallerscheinungen. Zur Pressevorführung des kleinen Films ist auch der Schirmherr Christian Wulff anwesend. Der ehemalige Bundespräsident war 14, als seine Mutter an MS erkrankte. Neben ihm die MS-Expertin Professor Judith Haas.
In den letzten 10 Jahren sind zahlreiche neue therapeutische Möglichkeiten entwickelt worden, die das Schicksal der MS-Kranken ganz entscheidend beeinflussen, die die Behinderung hinauszögern, sodass über lange, lange Zeit ein ganz normales Leben geführt werden kann. Beruf, Familie, Freizeit, Reisen, alles ist möglich mit MS.
Übrigens auch eine Schwangerschaft. Die wirkt bei MS sogar therapeutisch. Die Schubrate geht dabei praktisch gen Null. Doch wie steht es generell um Behandlungs- und Heilungschancen in der Zukunft?
Also nach den Fortschritten, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, die also wirklich exponentiell nach oben gegangen sind, würde ich sagen, in 10 Jahren müsste es machbar sein, die MS wirklich richtig einzudämmen und nach der Diagnose zu stoppen.
Trotz mehrerer Schübe während der Prüfung hat Annika ihren Berufsabschluss geschafft. Jetzt studiert sie Medizinpädagogik und ist im 8. Monat schwanger. Als Notfallsanitäterin mit MS hat sie auf TikTok und Instagram mehr als 80.000 Follower. Mike geht jetzt erstmals offen mit seiner Erkrankung um. Das gibt ihm ein Gefühl von Stärke und Selbstbestimmtheit. Ganz nach dem Motto des Social Spots, Diagnose MS, mit Mut und Stärke leben lernen.
Wirklich stark. Und ich nehme an, Anna, für dich war das gerade gar nicht so leicht, das zu sehen. Denn ganz viel, was wir ja gesehen und gehört haben, hast du selbst erlebt, selbst durchlitten. Und die Ängste kennst du auch. Aber ich glaube, du kannst Annika schon mal Mut machen, was die Schwangerschaft angeht.
Ja, definitiv. Ich habe es gleich 2-mal erleben dürfen. Es war die beste Zeit, seitdem ich MS habe. Es war tatsächlich, nennen wir es mal, so eine Reha- und Wellnessurlaub von dieser Erkrankung zugleich. Also es war eine tolle Zeit.
Obwohl dir auch einige vorher gesagt haben, wie MS und dann schwanger werden, das geht doch nicht.
Ja, absolut. Und deswegen war es mir auch so eine große Herzensangelegenheit, dass ich Kraftakt, also mein Buch, dieser autobiografische Ratgeber, den ich zusammen mit meinem Professor, den ich seit der ersten Minute meiner Diagnose ankenne, Professor Bernhard Hemmer, dass ich dieses Werk tatsächlich irgendwie jetzt an den Start bringe, worüber ich mich sehr freue, dass es so viel positives Feedback gibt, damit wir der MS ein Gesicht geben, also MS zu entmystifizieren, gerade wie wir es im Filmbeitrag gesehen haben. MS bedeutet nicht gleich Rollstuhl, MS bedeutet nicht gleich Schwäche und auch keine Erbkrankheit. Ich habe 2 gesunde Kinder, ich bin noch voll im Leben. Klar weiß man, mit Multiple Sklerose ist die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, der eine hat es so, der kann vielleicht nicht gut gucken. Eine Freundin, die ich durch diese Erkrankung kennengelernt habe, die hat zum Beispiel immer Probleme mit den Augen. Bei mir ist es die rechte Körperhälfte. Das war mein erster heftiger Schub. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr schreiben, hatte eine hängende Gesichtshälfte. Also an Moderatorinnen-Dasein war damals nicht mehr zu denken. Aber MS ist eben nicht das Ende. Und mein Buch soll so ein bisschen Mut machen. Und deswegen auch toll, dass wir genau eben solche Herrschaften gerade gesehen haben, die eben zeigen, mit MS ist Teilhabe und Leben vollends möglich.
Bei dir war das also nicht in der Familie und kam auch ganz plötzlich. Das war 2015. Wie hast du das überhaupt gemerkt?
Ich muss ehrlich gestehen, ich war sehr lange beim Friseur. Jetzt habe ich mit meiner Haarfarbe ein bisschen nachgeholfen. Meine Haare sind auch lang, das dauert immer ein bisschen länger. Nach 3 Stunden bin ich aufgestanden und dachte tatsächlich, ich hätte ein eingeschlafenes Bein. Und jeder, der vielleicht mal ein eingeschlafenes Gliedmaßen hat, weiß, das kann echt wehtun, ne? Und es ging nicht weg. Also es ging über eine halbe Stunde nicht weg. Ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren nach dem Friseurbesuch. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, es war eigentlich fast gefährlich. Ich habe es im rechten Bein gehabt und hatte ein Automatikfahrzeug. Ich konnte Gas und Bremse überhaupt nicht mehr drücken. Habe mich wirklich dann so in die Mittelkonsole und habe dann mit dem linken Fuß. Also alles nicht so richtig toll. Aber ich bin immer noch davon ausgegangen, dass es ein Nerv eingeklemmt war. Bin duschen gegangen, heißes Wasser, das ich nicht mehr spürte. Weil das ist eigentlich mein Geheimrezept. Wenn es mir nicht gut geht oder mich irgendwas bedrückt, gehe ich immer heiß duschen. Dann ist das gefühlt so meine kleine Therapie. Und dann geht es mir gut. In dem Moment, als ich den heißen Wasserhahn aufgedreht habe an der Dusche, habe ich gar nichts gemerkt. Hat zwar gedampft, aber da dachte ich so, also beziehungsweise eher mein Freund dachte, Anna, irgendwas ist nicht in Ordnung. Dein Gesicht hängt auch. Ich war der festen Überzeugung, dass es was Neurologisches in dem Sinne ist, dass da meine Wirbel vielleicht einen Nerv eingeklemmt hatten. Und bin an einem Mittwochnachmittag, wo jeder Arzt zu hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Hausarzt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe das immer selber gemacht. So Krankheit, als Sportler ist man eh nicht krank und in unserem Beruf ja sowieso nicht. Und bin ehrlich gesagt nur in die Ambulanz, weil wir in der Nähe eines Krankenhauses wohnen in München, weil ich eigentlich einen Neurologen haben wollte und ihn fragen wollte, können Sie mich mal ganz kurz einrenken, weil ich habe da morgen einen Dreh. Es war so kurz vor Weihnachten, viele Rückblicke wollten wir drehen, die Sportreportage stand damals an. Ich so, ich kann jetzt hier morgen nicht ausfallen, können Sie mal eben was machen? Und alle, die sagen, in der Ambulanz dauert lange. Ich war sehr erschrocken. Die waren sehr, sehr schnell. Ich wurde sehr schnell ins MRT geschoben, und weil ich da einen Verdacht eigentlich auf Schlaganfall hatte. Aber es war dann am Ende, einen Tag später hatte ich Diagnose. Um kurz nach 10 war es MS.
Da konntest du doch in dem Moment überhaupt gar nichts mit anfangen eigentlich. Ne? Konntest du es überhaupt akzeptieren? Oder wie war das für dich die erste Zeit?
Also klar, ich kriegte morgens dann die Diagnose Multiple Sklerose, nie gehört. MS, so zwei große Buchstaben, die mich in der Sekunde erschlagen haben, weil auch die Ärztin dann sagte, ja, unheilbare Krankheit, auch das war so ein Wort, das ich jetzt versuche, auch gerade so in der Aufklärung und wenn wir die MS der Gesellschaft ein bisschen näher bringen wollen, zu sagen, ja, unheilbar, es ist eine schöne Schlagzeile, ich mag lieber chronisch, das hört sich für mich irgendwie besser an. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und weil ich in dem Moment auch nicht mehr laufen konnte, wirklich, und ich jetzt ja ein bisschen Sport gemacht habe, leistungstechnisch, war das für mich so komisch, dass mein Körper, der eigentlich mein Freund war, plötzlich mein Feind wurde und dann auch hängen an meinem Job. Also der Sport ist auf der aktiven Seite und auch jetzt, wo ich die Seite gewechselt habe, als Moderatorin, Reporterin, Sport für mich Luft zum Atmen, und ich hatte plötzlich Angst, so dass mein ganzes Leben zusammenbricht. Das war ein großer Schock, was allerdings noch viel heftiger war und deswegen auch, warum ich das Buch geschrieben habe, die Reaktion meiner Liebsten. Ich habe meine Eltern angerufen, zuerst meine Mama, weil ich meinen Freund in dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, gerade nicht erreicht habe. Der hatte ein Trainerinterview, und dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, du Mama, ich weiß jetzt, was ich habe. Und die hat einfach gar nichts gesagt am Telefon, weil sie so erschlagen war, weil sie damit in dem Moment nichts anfangen konnte. Also das geht mir immer noch nah, weil es ganz, ein ganz schlimmer Moment für mich war. Also meine Mutter wusste einfach nicht, was sie da machen soll.
Sehen wir deine Mama aber mit dir, ganz klein, du noch.
Genau, da hatte ich noch ein paar.
Ja, noch ein tolle, attraktive war im, Mama auch.
Ja, gute Gene.
Wahnsinn, ja, toll.
Habe ich da gute Gene abbekommen. Ja. Ja, und mein Papa hat dann, sie hat den Telefonhörer meinem Papa weitergegeben, weil sie konnte in dem Moment nicht reagieren, aber das hat mir natürlich gezeigt, boah, das muss was Schweres sein, MS. Mhm. Und mein Papa hat in der Sekunde direkt gesagt, boah, Anna, ja, krass, aber wir kommen sofort. Da hat mir zum ersten Mal, hat es für mich dann so angefühlt, ah, das muss echt eine schwere Krankheit sein. Und auch als ich dann meinen Freund angerufen habe und der dann sagte, ach du das sagen wir ja hier nicht im Fernsehen das Wort, ne? Habe ich erst mal gemerkt, was für eine Krankheit das wohl sein mag, weil ich keine Vorstellung davon hatte, was es ist.
Was ich sehr berührend fand im Buch, auch wie du schreibst, dass dein Papa ja gesagt hat, wir als Familie haben jetzt MS. Und das kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das jetzt so sage, weil ich das so schön finde. Und das stimmt ja. Als Familie leidest du ja mit und kämpfst auch gemeinsam. Und dass er dann sagt, nicht du hast, sondern wir haben. Und das finde ich total schön, muss ich sagen.
Ja, total. Und das kann ich natürlich auch jetzt noch mal ganz anders nachempfinden. Jetzt bin ich erst seit knapp 6 Jahren Mama. Das hat man dann auch. Wenn das Kind krank ist, das wissen alle Mamas da draußen und Papas, dann fühlt man das anders mit, wenn selbst nur ein Schnüpfchen ist oder eine leichte Grippe, dann fühlt man sich ja auch schlecht. Und ja, das war toll. Also der Zusammenhalt, so der Inner Circle, aber auch meine beste Freundin, die von der ersten Minute an da war, mir im Krankenhaus so die Füße lackiert hat, weil ich tatsächlich nicht mehr konnte. Ja, ganz toll. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben.
Du hast glücklicherweise tolle Freundinnen auch, die dich auch unterstützen und unterstützt haben. Und eine, mit der du ganz viel zusammenarbeitest, möchte dir mal was sagen.
Anna Kraft, der Name ist Programm. Liebe Grüße aus dem Paradies. Ich bin gerade 1,5 Monate im Ausland. Und der Name ist insofern Programm, weil die Anna ist ein Kraftpaket. Beschwert sich nie, arbeitet hart, kümmert sich toll um ihre Kinder, ist ein Familienmensch. Ich schätze total ihre Gradlinigkeit und ziehe den Hut davor, wie sie das alles meistert. Und ich erlebe es eigentlich nie, dass die MS ein Thema ist. Sie gibt dem Ganzen nie Raum. Und ich würde sagen, sie ignoriert es fast ein bisschen und lebt einfach. Sie hat ihre dunklen Tage. Ich glaube, ich erlebe sie auch öfters mal krank. Also das Immunsystem ist auch mehr angeschlagen. Aber auch da, sie beschwert sich nie und ziehe den Mut und alles, alles Liebe.
Oh, wie schön, oder? Ich auch, total schön, da kriege ich Tränchen in den Augen. Ja, Chrissy ist meine, ich sag Haus- und Hofmaske, meine Make-up-Artist, die mich bei allen Sendungen begleitet. Das ist das Schöne, auch da habe ich es gerne familiär. Kann mich einfach hinsetzen in so einer Redaktionssitzung und sage einfach, guck mal Chrissy, das schaue ich, das ziehe ich an und sie zaubert mich schön. Und ja, da ist man ja so ganz deep. Also wenn jemand einen schminkt und man so, ne, so zusammen ist in Zweisamkeit, erlebt sie auch die dunklen Tage, das stimmt. Und auch ja, das mit der Krankheit, also dass ich oft krank bin, das liegt tatsächlich auch an den Medikamenten, die ich aufgrund der Multiple Sklerose nehme. Das muss man sich so vorstellen, habe eine Infusionstherapie. Und da wird das Immunsystem, weil es eben eine Autoimmunkrankheit ist, der Körper bekämpft sich selbst, wird komplett ausgeschaltet. Und Chrissy hat so schön gesagt, ja, also eigentlich, Anna, du bist immer krank. Ich habe immer Husten und immer Schnupfen. Ja, stimmt. Heute aber mal nicht.
Nee, ich habe noch nichts. Ich meine, vor allem wirkst du so fröhlich, dass man sowieso, wenn man es jetzt nicht wüsste, es ja gar nicht merkt. Aber sie hat ja gerade gesagt, Chrissy, es gibt diese dunklen Tage. Und du nennst sie ja auch im Buch die Dämonentage. Mhm. Wenn du wirklich auch dann auch mal absagen musst vielleicht oder es geht dir nicht gut, weil es dann Schübe kommen. Das ist ja unberechenbar eigentlich. Ne? Wie gehst du damit um, gerade in deinem Job? Hast du dann Angst, dass du denkst, Mensch, hoffentlich geht's gut oder geht's die meiste Zeit gut, sodass du gar nicht so oft dran denken musst? Wie ist das?
Also ich bin ganz ehrlich, heute ist auch nicht so ein guter Tag. Also es ist nicht der krasseste Dämonentag, aber dadurch, dass ich, klar, ich habe mich für diese Europameisterschaft und diesen Job jetzt hier natürlich entschieden, ist das Schönste, was man haben kann, wenn man bei einer Heim-EM natürlich dann mit vor Ort ist. Aber die Taktung ist gerade krass, habe ich mir natürlich selber so ausgesucht. Aber bevor ich jetzt hier mit dir auf das Sofa gekommen bin, habe ich mich tatsächlich auch gerade im Gästeraum noch mal ein bisschen ausgeruht, weil das Pensum ist gerade schon krass. Mein Professor hat auch gesagt, ach, Frau Kraft, vielleicht suchen Sie sich was anderes als Beruf. Aber nein, ich brauche das für die Luft zum Atmen. Ich bin Meister des Überspielens, das stimmt schon. Aber wer mich kennt, also gerade kribbelt es mich doch arg in der Hand. Das sind so dann so Symptome, die wieder aufbrechen seit dem ersten heftigen Schub. Dann ist es so ein Kribbeln, stellt man sich wie Ameisen in der Hand vor. Habe ich gerade auch.
Aber Respekt und Hut ab. Und ich habe auch gedacht, wow, morgen hat die so ein wichtiges Spiel, wo sie eben dann reportiert. Heute kommt sie noch zu uns. Also umso mehr.
Wenn ich schon mal in der Stadt bin, in der wunderschönen Stadt Hamburg, eine Herzensstadt, dann.
Und vergiss nicht diese wunderschöne Sendung, das, bei der du ja heute zum ersten Mal bist, Premiere. Das muss ja auch sehr aufregend sein. Also das Leben hält leider viele Herausforderungen bereit. Eine meisterst du, aber auch Kinder müssen oft vieles erleben, erleiden. Autismus zum Beispiel. Kinder mit Autismus haben es schwer. Sie können sich zum Beispiel schlecht in Gruppen zurechtfinden. Umso toller ist es, dass zwei Vereine, nämlich der Verein Autismus Hamburg und der Hamburger Rugby Club, zusammen mit einem Sportwissenschaftler aus Hannover und dank vieler Spenden jetzt ein Projekt ins Leben rufen konnten, bei dem die Kinder zusammen zeigen können, was in ihnen steckt. Torge Wittern-Kochs berichtet.
So, kommst zusammen, bitte.
Jeden Freitag um 17 Uhr ist Rugby-Training im Hamburger Stadtpark.
Lena hat den Ball und ab geht's.
Also ich freue mich auf heute. Ich hoffe, wir haben heute ein schönes Spiel. Ja.
Stop.
Zum 100. Mal gesagt, ist ein Ei.
Das Besondere an dieser Mannschaft, bis auf eins sind es alles autistische Kinder. Seit 5 Wochen trainieren sie jetzt zusammen. Das ist neu für alle.
Körperbeherrschung, Ausweichen, Körperberührung. Einige von den Kindern, sie mögen es, wenn jemand den anfasst. Jede kleine Berührung ist wie, tut wirklich weh. Das ist nicht. Fertig? Wo sind wir alle?
Autistische Kinder haben Probleme mit Körperkontakt und mit Abläufen, die sie nicht gut kennen. Aber normalerweise sind sie auch die einzigen Autisten in einer Gruppe. Hier nicht.
Bei jedem anderen Mannschaftssport, in dem ich schon mal war, musste ich mich halt immer erklären, wenn ich unnötig geweint habe und sowas, weil ich nicht hinfallen wollte. Und hier muss ich das einfach nicht. Hier verstehen es alle.
Es ist irgendwie ein gutes Gefühl halt. Und dann, wenn man sowas irgendwie Gutes sagt oder sowas macht, dann halt, dann meint man doch was Nettes und nichts Böses halt.
Auch für die Eltern bedeutet das, mal abschalten, einfach nur dasitzen und zugucken.
Wenn die Kinder vom Platz gehen und sich hinsetzen, weil sie irgendwas gerade eben viel, viel doller spüren oder gerade nicht ertragen können, es ist einfach okay, eine Viertelstunde einfach mal rauszugehen. Und das funktioniert ja im normalen Mannschaftssport eben nicht.
Erstmal stand er halt daneben. Ich habe mit ihm nach hinten gespielt und er hat sich das von Weitem angeguckt und mittlerweile ist er mittendrin.
Auch Finnegan ist mittendrin. Ein Riesensprung für ihn.
Das ist tatsächlich das erste Mal, dass er in der Lage ist, in einer Gruppe Sport zu machen. Und dachte bisher auch, dass er ein Einzelgänger wäre. Es ist für ihn eine unfassbar wertvolle neue Erfahrung. Ein geschützter Rahmen, in dem er sich selbst auch nicht als beeinträchtigt erlebt und als anders, sondern als gut so, wie er ist und als völlig normal.
Initiator des Rugby-Trainings ist Torge Wittke aus Hannover mit seinem Verein Herzschläger e.V.
Rugby ist doch perfekt für Autisten. Ich meine, es ist ja beschrieben, also viel Taktik, Körperkontakt, das ist ja alles das, was wir diesen Kindern vielleicht nicht unbedingt sofort zutrauen. Und von da sind das ja alles Punkte, an denen wir gut arbeiten können. Und es ist ja nun mal auch so, dass wir sind ja mit unserem Sport gar nicht darauf aus, dass wir sagen, wir arbeiten an den Defiziten, sondern wir bieten den Leuten etwas an, was Spaß macht und können damit ihre Stärken verstärken.
Trainer Paul sieht viel Potenzial in seinen kleinen Sportlern.
Aufstehen,
aufstehen, Michael.
Es kommt an jetzt, diese Gemeinschaft, diese Zusammenspiel baut sich auf. Und die sind alle sehr gut unterwegs. Sie entwickeln sich prächtig, also super.
Ich mag es dann zum Beispiel, wenn man irgendwie einen anstrengenden Tag hat oder generell viel zu Hause war, wenn man dann einfach noch mal seine Kraft rauslassen kann.
Ich mach weiter, bis ich nicht mehr darf oder bis ich keine Lust mehr habe.
Und seit heute hat die kleine Rugby-Mannschaft auch einen passenden Namen.
Wir heißen jetzt die Wölfe. Wölfe sind wie eine Familie. Sie arbeiten zusammen, die arbeiten in einer Gruppe. Sie schützen die Älteren und die Schwächeren.
Und nächsten Freitag geht es weiter.
Ja, super starkes Projekt, oder?
Ja, total schön.
Also vor allem merkt man auch, oder die Kids merken, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Herausforderung.
Ja, genau, das hat man ja ganz stark gesehen, ne? So eine Community, die sich da gefunden hat, die unglaublich viel Kraft gibt. Und deswegen kann ich nur bestätigen, es ist total toll, dann in dem Sinne ja fast Gleichgesinnte so zu finden. Das seit meiner Diagnose Multiple Sklerose auch. Also der Austausch gerade mit MS-Erkrankten kann einem so viel Kraft geben. Also das ist so, was ganz Tolles, ehrlich gesagt.
Denkst du heute, du hättest es fast noch früher öffentlich machen sollen oder können? Denn du hast ja 6 Jahre gewartet. Warum eigentlich?
Also ehrlich gesagt muss ich gestehen, 2 Jahre habe ich ehrlich gesagt gebraucht, um mich an die Krankheit zu gewöhnen. Mhm. Plötzlich ist dein Körper nicht mehr so richtig dein Freund. Und dann habe ich ehrlich gesagt den Zeitpunkt verpasst. Also das wäre dann irgendwie schwierig gewesen, übrigens dem Chef zu sagen, was ich übrigens sagen wollte. Also damals hatte ich nicht nur eine krasse Infektion, deswegen musste ich meine allererste Sendung absagen, sondern ich habe eigentlich Multiple Sklerose, hat sich für mich total falsch angefühlt. Und ich hatte ehrlich gesagt auch Angst, deswegen ja die MS ein bisschen öffentlich zu machen, deren Gesicht zu geben, dass wir nicht gleich im Rollstuhl landen, dass wir auch noch belastbar sind, dass man auch eine EM moderieren kann und nicht auf der Streichliste steht, weil nachher fällt da Personal aus, das wir nicht irgendwie ersetzen können. Und dann mit einem neuen Arbeitgeber, als ich zu RTL gewechselt bin, habe ich gesagt, bevor ich jetzt hier den Vertrag unterschreibe, mache ich reinen Tisch. Ich muss euch das noch sagen und entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin, oder ich lasse es. Aber vielleicht musste ich auch erst so alt werden und auch erst 2 gesunde Kinder haben, so mitten im Leben stehen, beruflich schon ein bisschen was geleistet haben, dass ich mich das getraut habe. Aber im Nachhinein war es so eine Last, die abgefallen ist. Also emotional hat es mich doch sehr belastet. Ich war so müde, weil ich musste immer Infusionstage.
So tun, als ob alles okay ist.
Genau. Und also jetzt mal vom Schuh abgesehen. Ne? Also man kann auch mit Turnschuhen moderieren, weil das ist so tatsächlich so ein Ding. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich auf High Heels jetzt nicht daher stolzieren. Jetzt sind wir ja auch im Fußball, da zieht man Turnschuh. Du ja jetzt auch eine Turnschuhe an. Müssen wir in Sendungen nicht mit den krassen Hacken sitzen. Aber ich habe immer Ausreden finden müssen, warum ich beim Infusionstag nicht zu einer Sitzung gehen kann, warum ich nicht im Büro sein kann, warum ich vielleicht den Dreh nicht machen kann, das Interview führen kann. Immer Lügen ausdenken, das hat mich emotional so müde gemacht.
Umso besser, dass du quasi die Kurve gekriegt hast und den Mut gefunden hast und jetzt auch anderen Mut machst mit deinem Buch. Wir sind in deinem Heimatstadion, Bayer Leverkusen.
Ja, in der Bayer Arena, total schön.
Also ein bisschen, dein Zuhause, oder so wenigstens Fangesänge.
Ja,
du kennst es wahrscheinlich auch voll und fieberst mit, oder, wenn Leverkusen spielt.
Ja, tatsächlich.
Und das Meistermacherstadion quasi.
So ist das, Doublesieger. Ne? Also klar, es ist das Meistermacherstadion, klar, Doublesieger, Pokalsieger sind wir natürlich in Berlin geworden. Ja, es ist das Schmuckkästchen, es ist... Viele lächeln ja immer so ein bisschen, wenn sie an Leverkusen denken. Ich glaube, das hat sich mit dieser Saison tatsächlich geändert.
Florian Wirtz, sage ich nur jetzt bei der EM. So, wer macht das erste Tor gegen Schottland?
Ja, und Robert Andrich und ein Tar hatten wir auch noch in unseren Reihen. Ja. Also von daher.
Aber hier ist er. Ich habe gehört, dass das Trikot Nummer 17, vor allem natürlich das pinkfarbene, bei den Kids so beliebt ist, ist ausverkauft.
Ja, genau. Ich glaube, ne, kurz gefolgt von Toni Kroos. Also auch das war, glaube ich, so der absolute. Ich liebe mein Schmuckkästchen, habe viele Stunden dort verbracht, auch in meiner Leichtathletikzeit nach dem Training noch schnell in den F-Block gegangen und da die Jungs angefeuert.
Also, ja, und du bist ja vor allem da Tatanbahn gelaufen.
Ja, in dem Stadion jetzt nicht. Also in dem Stadion, das ist ein reines Fußballstadion.
Weil du warst ja Leichtathletik,
genau.
Leverkusen,
das ist direkt
und deutsche Meisterin, ich glaube Europameisterin mit der Staffel auch.
Nee, ne? So weit nicht.
Ach,
schön wäre es gewesen, passt jetzt zur EM. Ne? Nein, das tatsächlich.
Aber ihr wart schon schnell und gut.
Wir waren mal schnell und gut. Das ist weit, weit, weit lange her, über 10 Jahre. Aber wir waren mal schnell so oft. Aber es ist nicht das Stadion, aber direkt daneben.
Ja, und der Papa war hier, hat die Jugend trainiert, oder? Für Leverkusen?
Ja, das ist auch der Verein daneben, der VfL Leverkusen. Aber
guck mal, hier ist er nochmal, der Papa, der jetzt bestimmt zuguckt und mega stolz ist, zu Recht, auf Anna. Und die Mama guckt auch, ist ja eigentlich auch so fußballverrückt, weil wenn du dein Mann und damit sein Schwiegersohn und
mein Bruder auch,
auch alle
Spielerberater mittlerweile. Wir sind alle in dieser Fußballbubble und meine Mama, wir haben sie immer so böse früher eigentlich mal das schwarze Schaf, weil sie selber nicht so sportlich war. Aber meine Mom weiß jedes Ergebnis, die guckt jedes Spiel, was ich moderiere, jedes Spiel, was mein Freund kommentiert. Also die ist da voll mittendrin.
Super.
Der macht man nichts vor.
Ach, sehr gut. Du, hatten wir noch ein paar Pommes, aber so, die sind, glaube ich, jetzt so wie so labberige Schwimmbad-Pommes-Schranke, ne? Rot-Weiß. Also wenn du willst, ich kann ja einfach mal anmoderieren, während du ein bisschen futterst. Nämlich den Bericht über Sportjournalist werden. Das ist ja für ganz viele junge Menschen, was du machst, so ein Traumberuf. Und die Wege sind natürlich vielfältig. Und bevor du uns gleich noch vielleicht verrätst, warum du überhaupt in den Job gekommen bist, zeigt Hanno Grüpper mal, wo man da studieren kann und wie die professionelle Ausbildung so abläuft. Kann man noch essen?
Mhm, ist gut.
Oh, guck mal, kalt.
Sie sind mitten im Geschehen und fiebern mit. Sportjournalisten.
Das gibt es nicht! Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023!
Sie interviewen, moderieren, analysieren und berichten aus der ganzen Welt. Wie das geht, lernen Sie etwa an der privaten Hochschule für angewandtes Management in Hamburg. Marcel Fischer ist einer von etwa 60 Studierenden, die an der Hochschule Sportjournalismus studieren.
Ich war schon immer sehr sportinteressiert, dabei besonders im Motorsportbereich. Und das wirklich mit den Emotionen dann in Videoform oder Fotoform darzustellen, finde ich sehr cool.
Auf dem Stundenplan heute das Thema Moderation. Wie viele andere Seminare wird auch dieses von einem Journalisten aus der Praxis unterrichtet.
Das erste ist der Inhalt. Wenn man keine Ahnung hat, kann man nicht moderieren. Das zweite ist die Körpersprache. Auch das ist wichtig. Ganz wichtig ist für mich Sprachschatz auch, dass man den hat und dementsprechend auch Sätze formulieren kann und eben Spontanität.
Genau das sollen die Studierenden am Beispiel des Tennisturniers French Open jetzt üben. Eine kurze Recherche und los geht's. 2 Minuten.
Heute um 20.15 Uhr spielt Alexander Zverev, unsere deutsche Hoffnung, gegen Holger Rune aus Dänemark. Wir schalten jetzt live zu meinem Kollegen Ruven ins Stadion.
Du siehst, das Wetter ist gut. Beste Voraussetzung heute für ein tolles, packendes Tennisspiel.
Praktische Erfahrung sammelt Marcel auch als Werkstudent bei einem Motorsportteam. Er fotografiert, dreht Videos und erstellt Beiträge für die sozialen Netzwerke. Möglich macht das die Kombination aus Online- und Präsenzkursen.
Das semi-virtuelle Lernkonzept ist für mich enorm wichtig, dadurch, dass ich eben viel mit dem Team um die Welt reise. Und da hilft es enorm, natürlich auch online von überall auf der Welt daran teilzunehmen. Wenn das alles hier stattfinden würde, würde das, glaube ich, nicht gut passen.
Mit dem Job finanziert Marcel obendrein die monatlichen Studiengebühren von knapp 500 Euro. Am nächsten Tag Abschlussprüfung im Kurs Live-Kommentar. Die Aufgabe, Kommentierung eines Fußballspiels für den Hörfunk.
Und damit ein herzliches Willkommen zum DFB-Pokalfinale 2022 zwischen dem SC Freiburg und den RB Leipzig. Hier aus dem Berliner Olympiastadion vor ausverkaufter Kulisse mit mehr als 74.000 Zuschauern.
Ich habe mir natürlich angeschaut, welche Spieler in dem Spiel spielen werden. Und dann natürlich noch irgendwas Interessantes zu jetzt Spielern, dem Ort, dem Olympiastadion oder ja, anderen Dingen, die für den Zuhörer interessant sein könnten, die man einbauen kann, wenn es vielleicht im Spiel gerade nicht so spannend ist.
Neben einer guten Vorbereitung kommt es auch auf Spontanität an und darauf, die Emotionen vom Spielfeld zu den Zuhörern zu bringen.
Bei einem guten Kommentator weißt du genau, ohne dass du hörst, was er sagt, aber nur wie er es sagt, wie spannend es jetzt gerade ist. Und das ist auch im Prinzip das, was wir hier jetzt auch den Jungs und Mädels beibringen wollen, dass sie so mit ihrer Stimme lernen zu arbeiten, dass man einfach Spannung vermitteln kann.
Günther jetzt mit dem Ball in den Strafraum. Schleuer nimmt den Ball entgegen. Der Abpraller Maximilian Eggestein schießt und Tor. Der Ball ist drin.
Die Prüfung hat Marcel bestanden und ist damit seinem Traum, Sportjournalist zu werden, wieder ein Stück näher gekommen.
Fiebert man richtig mit, ne? So spannend, oder?
Ich hätte mir das gewünscht. Also meine Uni-Zeit ist schon ein bisschen vorbei, aber das ist genau der richtige Weg.
Sportjournalismus hast du studiert, aber den Kollegen hier, den Ausbilder, den kanntest du auch?
Ja, Hartwig Töne.
Hat er dich auch trainiert, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Da waren wir eher so schon gleich auf, Sport-1-Kollege. Aber den hätte ich mir auch als Lehrer oder Dozent in der Uni gewünscht.
Und Kommentatorin, kannst du dir das auch vorstellen? Also jetzt eben Reporterin, Moderatorin, aber dann Kommentatorin im Live-Spiel?
Ich habe bei meiner ersten Station, als Redakteurin von der Pika auf den Job gelernt, eigentlich Sportredakteurin. Und da habe ich schon auch mal kommentiert. Spielzusammenfassungen lagen mir ganz okay, aber 90 Minuten, nee, das überlasse ich dann doch lieber. Den Tanzbereich schiebe ich leer woanders hin. Ich mag eher ja, in den Kontakt mit den Trainern.
Man muss wissen, wo die Stärken liegen. Der eine ist Verteidigung, der andere Stürmer. Ne?
Ja, wir haben sie in einer Familie vereint, von daher.
Vielen Dank.
Schön, dass ich
hier bin. Zeit ist rum. Schön, dass du da bist. Komm bitte wieder. Und wir drücken dir und allen Spielern natürlich die Daumen. Und morgen kommt Star-Saxophonistin Asia Fateva. Freuen wir uns auch sehr drauf und natürlich auf Sie. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, 18:45 hier bei das. Tschüss. Und jetzt musst du noch ein bisschen arbeiten und morgen dann.
Mach ich auch. Gute, glaube mir.